Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Mein Name ist Clarissa und alle 14 Tage gibt es hier tolle, neue, spannende Folgen mit Expertinnen und Experten um alle Themen, die wir so haben, um uns wohlzufühlen. Heute geht es mit Diplompädagoge, Buchautor und Familienpubertätscoach Matthias Jung um die Pubertät. Denn er hat ein Buch rausgebracht, das heißt Chill mal, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Und er bringt das Ganze humorvoll auf den Punkt. Die Pubertät ist eine herausfordernde Zeit, nicht nur für die Teenager, die selbst drin stecken, sondern auch für die Eltern und die ganze Familie. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich finde ja, dieses Thema Pubertät ist wirklich wahnsinnig spannend für alle Beteiligten, sage ich mal. Welche Situation mit deinen Eltern kommt dir denn sofort in den Sinn, wenn du an deine Pubertät zurückdenkst?
Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Eigentlich, sehr nett, sehr schön. Meine Mutter hat mir es manchmal nicht so einfach gemacht. Wir haben uns oftmals angebrüllt. Und,
echt so richtig angebrüllt?
Ja, ich fand das immer doof. Also Teenager haben ja auf einmal etwas, was Kinder nicht haben. Und das ist auf einmal da, das ist neu, das ist spannend und das muss unbedingt verteidigt werden. Das Gefühl von Privatsphäre, das ist auf einmal da. Deshalb motzen die auf einmal so, wenn man ohne anzuklopfen die Tür reinkommt. Ne? Man verlässt den Raum, dann lassen die Eltern einen Spalt offen, ein Riesendrama, Papa, Tür zu. Und meine Mutter war da sehr krass, die kam immer rein und hat dann aufgeräumt. Und ich habe schon damals gern geschrieben und sie hat mir meine Ergüsse quasi, meine literarischen, dann immer wegschmissen. Und da bin ich immer durchgedreht. Ja, ja. Und das waren so ein paar Dinge. Und
aber nicht mit Absicht.
Och doch, der war das nicht wichtig. Der war das nicht wichtig. Verstehe. Und dann habe ich das geht nicht. Das ist so, erstens, das ist meine Privatsphäre und das sind wichtige Sachen und das mag ich. Ich mag schreiben, ich mag das. Du vielleicht nicht, aber ich mag's. Und dann haben wir uns angebrüllt und dann ist es ja immer der schöne pädagogische Rat, ist dann als Eltern nicht persönlich zu nehmen, wenn das zu arg ist, weil es vielleicht die Schreierei auch hormonell bedingt ist. Aber in dem Moment war es gar nicht mal so hormonell bedingt, würde ich sagen. Das hat mich nur sehr, sehr gestört. Und dann haben wir uns so gegenseitig angebrüllt und gut, dann ging es los mit dem Abnabeln sozusagen.
Du sagst ja auch, du hast jetzt schon so ein paar Schlagwörter irgendwie gebracht, ne, die natürlich in der Pubertät ganz entscheidend sind oder warum es diese Phase ja auch überhaupt gibt bei uns allen, ist ja so ein bisschen dieser Abnabelungsprozess, aber eben auch hormonell geht da ganz schön was ab. Ich habe das mal ganz liebevoll Popcorn im Kopf genannt, weil da alles so rumpoppt und ploppt. Oder eben auch die Zeit, in der die Eltern wirklich komisch werden. Was geht denn ab in der Pubertät?
Ja, die Hormone schlagen zu. Das sind verschiedene Hormone. Ganz besonders machen uns die Stresshormone zu schaffen. Die Cortisole, die werden vermehrt bei Mädels ausgeschüttet. Die sind dann gerne mal so ein wenig lauter und dann wollen die gerne diskutieren. Die Stimmung schwankt, eine Laune kann schnell kippen. Dann geht's also richtig rund. Dann wird, ich sag bei meinem Sohn immer so, jetzt wird der Knopf gedrückt und jetzt habe ich eine halbe Stunde eine harte Phase. Und das kann auch noch so eine Kleinigkeit sein. Gestern habe ich ihm einen Döner mitgebracht und er sagte zu mir, Papa, ohne Soße. Das ist so traurig, Papa, ohne Soße. Er wollte noch nie ohne Soße, ne? Aber dann ging es einfach darum, das einfach auszudiskutieren. Ja. Und man tut wirklich gut dran, in der Tat, es nicht persönlich zu nehmen. Das ist total schwer, gerade wenn man so emotional drinsteckt. Man ist beim Fußball Schalke gegen Dortmund und man bekommt einen Elfmeter gegen sich gesprochen und da dem Fußballfan mal zu sagen, ach, nimm's mal nicht persönlich, wenn der so komplett in Rage ist, ist äußerst schwierig und in dem Moment auch. Und ich glaube, es passiert dann sehr, sehr viel im Nachgang, dass wir das dann begleiten, dass wir dann hingehen und sagen, du, das fand ich nicht gut, wie du mich da eventuell sogar beleidigt hast, wie du mich da verletzend angegangen bist. Und dann sind oft auch die Mädels gerade, die mit dem hohen Hormonspiegel dann in dem Moment, die sich dann entschuldigen. Und dieses Entschuldigen ist immer spannend. Das ist wirklich ein Zeichen für diese hormonelle Überfrachtung. Und ja, das sage ich auch im Vortrag, das hört sich sehr widersprüchlich an, aber in dem Moment, wo sie uns dann beleidigen, brauchen sie eigentlich unsere Hilfe, weil sie gerade von diesen neuen Gefühlen komplett überrollt werden. Also das machen auch Hormone und dann haben die Eltern eine schwere Zeit, aber auch die Kinder oder die Teenager haben eine sehr schwere Zeit. Und wir müssen als Eltern verstehen, die tun in dieser Pubertätzeit nichts gegen uns. Die haben nichts gegen uns, sondern sie tun einfach viel für sich, nämlich unter hormonell erschwerten Bedingungen, ja, letztlich langsam erwachsen zu werden. Das machen die Hormone. Gibt es noch Schlafhormone, Melatonin, das noch in aller Kürze, das wird 2 Stunden früher ausgeschüttet als bei Erwachsenen. Das werden auch alle Eltern wissen, deshalb, die werden später müde, haben vor allem später Hunger. Da wird auch nochmal um 2 Uhr nachts das Cordon Bleu gegessen und der komplette Auflauf. Und kommen morgens dann nicht, mittags nicht aus dem Bett raus. Also mein pubertierender Sohn macht wieder Mittagsschlaf nach all den Jahren, aber
krass,
liegt halt auch
ja
daran, dass er morgens aber auch nicht aufwacht. So. Ja, also das ist auch da. Es ist spannend, was mit den Hormonen passiert. Es ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ist es denn so individuell? Oder würdest du sagen, dadurch, dass ja irgendwie bei uns allen, wir sind ja auch alle irgendwie durch diese Phase gegangen, hormonell, dass alles umgebaut wird, gibt es schon so ein paar Merkmale, die immer wiederkehrend sind?
Ich glaube, man kann so ein wenig unterscheiden zwischen Junge und Mädchen. Ich glaube, die Jungs ziehen sich
ja,
doch eher zurück.
Ja, gerade in der Phase auch, ne, wird es ja nochmal ganz deutlich klar.
Ja, also die ziehen sich verbal sehr zurück. Sehr einsilbig. Wie war die Schule? Gut, das ist oft das Höchste der Gefühle. Ich sage immer Subjekt, Prädikat, Objekt, jede Woche 1, das reicht. Damit kommen die zurecht.
Ja.
Die Mädels auch, aber die haben schon noch abends so ihre Laberflächs, auch oft in so Momenten, wo man es gerade nicht so gut gebrauchen kann. Gerade spät abends, wenn die halt noch fit werden, ne? Und wir als Eltern sind total müde. Und am Ende fragt man sich, ja, war da jetzt eigentlich irgendwo eine Information oder war das auch ein Podcast sozusagen, ein 1 Stunde Podcast nochmal über irgendeine Serie oder so, ja. Trotzdem bleibt es natürlich wertvoll, also gerne hinhören, zuhören, liebe Eltern. Es ist mit Sicherheit nicht unser Thema Nummer 1, aber die Eltern von Jungs schauen zumindest da sehr neidisch drauf, wenn die Mädels dann mal losquasseln. Die Jungs sind dann eher ruhiger und stiller und können aber auch, also da können natürlich auch die Stresshormone rauskommen, aber nicht so stark wie bei den Mädels. Das hat man auch herausgefunden.
Warum ist das so unterschiedlich? Also warum unterscheidet sich das so stark?
Oh, da müsste man, glaube ich, jetzt einen Mediziner fragen, der das irgendwie, das wurde ja alles neurologisch überprüft, was da so alles passiert in den Gehirn. Das ist ja auch in letzter Zeit erst so entstanden. Das hat gedauert. Das sind alles Erkenntnisse, die man erst so in den 20, 30 Jahren gewonnen hat, weil man eigentlich bisher immer so gesagt hat, oh, so mit Versuchen, in Anführungszeichen, mit Pubertierenden, da lassen wir die Finger von. Und das ist aber total spannend, was da im Gehirn letztlich passiert. Und ja, da werden die Stresshormone, die Cortisole werden 5-mal so stark ausgeschüttet, das kann ich dir sagen. Aber wieso, weshalb, warum und was da jetzt im Einzelnen im Gehirn da passiert, das weiß ich gar nicht so genau.
Wo stecken denn jetzt wirklich diese Verständnislücken zwischen Teenagern oder Menschen in der Pubertät und den Erwachsenen? Warum gibt es die immer wieder? Letztlich sind wir auch alle irgendwie durch diese Phase gegangen. Trotzdem haben wir dann auch alle wieder diese Verständnislücken.
Ja, ich frage beim Vortrag auch immer, wer hat Teenager zu Hause? Dann melden sich einige und dann frage ich, wer war früher selbst mal in der Pubertät? Und dann wird merkwürdigerweise immer gelacht. Und das war gar nicht so beabsichtigt, dass die Leute lachen. Aber man merkt halt, sie fühlen sich so ein bisschen ertappt und vergessen das so ein wenig, dass sie in der eigene Pubertät waren und was letztlich der Auftrag auch der Pubertät ist. Der Auftrag ist, sich auf den Weg zu machen, sich von der Erwachsenenwelt langsam abzunabeln. Und so ein Abnabelungsprozess macht ja auch letztlich nur Sinn, wenn ich das doof finde, was die Eltern machen, wenn ich es peinlich finde, man ist ja auch oft peinlich oder nervig. Und weil wenn ich es ja gut finden würde, dann brauche ich mich auch nicht abzunabeln. Dann bleibe ich ewig da wohnen, Kühlschrank ist voll und dann passt alles. Also ja, grundsätzlich kann man sagen, wenn man einen Teenager im Auto habt, es läuft Helene Fischer im Radio, dann krölt bitte ganz laut mit. Ihr tut es letztlich für die Entwicklung eures Kindes. Denn nur so kann Abnabeln dann richtig gut oder besser stattfinden. Ich glaube, diesen Übergang, also Eltern haben ja immer Probleme bei Übergängen, ne? Man geht ja als Eltern immer der Phase nach. Mit meiner kleineren Tochter mache ich jetzt gerade die Wackelzahnzeit durch. Man geht immer der Phase nach. Mhm. Genau, Pubertät finde ich hier an der Stelle schwierig. Ich bin normal nicht so einer, der die Begriffe so auseinander nimmt. Aber so als Pubertätsexperte finde ich es dann schwierig, weil es mit Hormonen nichts zu tun hat. Okay. Deshalb mag ich den Begriff Wackelzahnzeit einfach lieber. Und bei der Pubertät kommt es dann auch wieder zu einem Übergang und da verändern sich die Kinder und das ist natürlich, wie du auch schon bemerkt hast, ein ganz krasser Wechsel, weil die sich halt auf den Weg machen, die verschwinden in so einem Nebel, sag ich mal, und vergessen vieles, was sie von ihren Eltern beigebracht bekommen haben, aber das kommt später wieder. Das ist auch so wirklich auch noch eine Grundansage an die Eltern, die kommen alle wieder zurück und sind dann schwer in Ordnung.
Das ist schon mal sehr beruhigend. Vielen Dank dafür, Matthias. Ich glaube auch, auch wenn ich mich an meine eigene Pubertät zurück erinnere, muss ich gestehen, ich erinnere mich, glaube ich, an viele Sachen auch gar nicht, beziehungsweise anders. Oder wenn ich dann so von meiner Tante höre, die wirklich so irgendwie so der liebste Mensch auf der Welt ist und nie irgendetwas Böses sagen würde über irgendwen, und dann zu mir sagt so, boah, ja, aber in der Pubertät, da warst du richtig ätzend. So, und dann denke ich mir so, wow, krass. Also ja. Man selber, glaube ich, hat das gar nicht mehr so in Erinnerung und dadurch kommen vielleicht auch wieder diese Verständnislücken, oder? Ist das so, dass man da auch so diese Phase dann später als erwachsener Mensch irgendwie auch, dass das alles so ein bisschen verschwimmt?
Das verschwimmt und auch das ist wieder letztlich neurologisch begründbar. Das passiert in der Kindheitsphase natürlich noch mehr, weil man sagt ja immer, das Gehirn ist eine Baustelle. Da gibt ja auch diese T-Shirts wegen Umbauarbeiten geschlossen und das passt schon gut, weil viele Stecker werden gezogen. Alles wird neu vernetzt, weil der Körper irgendwann denkt, boah, wir haben viel zu viel da im Gehirn. Das ist viel zu viel unnötiges Zeug, was wir als Kind gemacht haben, was wir ausprobiert haben. Und jetzt haben wir uns da entschieden, dass wir da nur noch ein Best-of draus machen. Und das sind Best-of gute Sachen, Best-of weniger gute Sachen, das merken wir uns. Also was uns traurig gestimmt hat, also krasse Ereignisse, Schicksalsschläge, also aber auch positive Sachen. Ne? Die Urlaube, die haben wir oft noch ganz gut in Erinnerung. Und das passt dann auch zu dieser Umbauphase dann auch im Gehirn, gerade dass da auch ein bisschen was verschüttet geht. Und klar, mit den Jahren ist es dann immer mehr so, dass wir uns dann nicht mehr so gut dran erinnern können. Das verschwimmt dann immer so ein wenig. Aber natürlich liegt der Fokus auch natürlich jetzt bei unseren Kindern. Es ist einfach ein neuer Abschnitt da, neuer Lebensabschnitt, ein neuer Auftrag, nämlich dass wir jetzt auf der anderen Seite stehen. Ich drehe öfters in Schulen auf und war letztens mal in einem Lehrerzimmer und das fand ich auch sehr, sehr skurril, mal auf der verbotenen Seite der Macht zu sitzen. Und so ist es jetzt auch mit den Eltern. Ne? Es ist jetzt ein anderer Blick. Wir haben einen festen Erziehungsauftrag, eine feste Verantwortung und sind auch mittlerweile erwachsen und müssen uns mit Steuererklärung rumschlagen und nicht mehr, ob mein Kumpel jetzt eine Tischtennisplatte hat oder nicht. Oder ja, das sind da eher so die kleineren Gründe. Oder ob die mich mag oder der mich mag. Oder ja, nein, vielleicht Briefchen, ob ich den bekomme. Und die waren damals wichtig und die sind auch wichtig. Das sage ich auch immer den Eltern. Bitte nehmt das ernst. Was eure Teenager für Probleme haben, das sind trotzdem ernst nehmen. Sonst, wenn man zu sehr belächelt, dann kommen sie einfach auch nicht mehr. Aber klar, sie sind oft weit weg von unserem Problem. Und deshalb ist die Pubertät, glaube ich, auch immer ein wenig weit weg jetzt von uns.
Können wir den Eltern denn so ein paar Hinweise nennen, woran sie vielleicht erkennen, oh, es könnte sein, dass mein Kind jetzt wirklich gerade mitten in der Pubertät steckt?
So mitten werden sie, glaube ich, nicht merken. Sie werden, also mein Zahnarzt sagte letztens zu mir, wenn ich nicht wüsste, dass die erst 9 wäre, Die Natur ist normalerweise etwas nett zu uns. Sie gibt uns Zeit. Pubertät ist es so wie eine Lampe, so ein Licht, die flackert auf. Vor allem am Tag. Man merkt oft, dass sie noch Kind sein wollen. Das passiert eher am Abend. Ich sehe das bei meinem Sohn. Da hast du wirklich schon ganz gute, auch teilweise, glaube ich, schon hormonelle Schübe, dass das schon auch soweit ist am Tag. Wir diskutieren dann über Döner oder Ähnliches. Und abends haben wir trotzdem noch eine Matratze bei uns am Bett. Und da kommt er oft noch rüber und ist noch so ein bisschen Kind. Ne? Also das ist ja auch für die Kinder so eine beängstigte Phase, dass sich jetzt halt was verändert. Ganz schlimm ist es natürlich für sie offenkundig, wenn der Körper sich verändert, und dann haben die oft halt ihre Kapuzenpullis an, ihre Hoodies, und machen die Mütze drüber, weil sie kurz verschwinden wollen aus dieser Welt, aus diesen Veränderungen, die passieren, auch mit ihrem Körper. Da ziehen sie sogar extra weite Sachen an, weil sie da ein gewisses Schamgefühl halt haben, und die mögen halt die Veränderung nicht. Und was man nicht mag, das pflegt man nicht. Und deshalb ist auch das Hygieneverhalten am Anfang der Pubertät auch oft eher etwas geschwachsen. Wir hatten es vorhin, manche Kinder oder manche Teenies, vor allem die Mädels, gehen nur ins Bad, manche aber auch nie. Die gehen nie ins Bad oder erstmal nicht ins Bad. Aber auch das wird sich im Laufe der Pubertät dann ändern. Also ich sage den Eltern auch immer, das Geld, was man eingespart hat an Wasser in der Vorpubertät, das holen die alles wieder nach. Also braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Aber wie würdest du es unterteilen? Du hast jetzt gerade Vorpubertät gesagt, dann vielleicht Pubertät und dann wahrscheinlich auch nach der Pubertät, wenn sie dann wieder zurückkommen, wie du vorhin gesagt hast, zurückkehren.
Zurückkehren, genau. Von der Reise. Ja.
Wo, also wie kann man das gut unterscheiden?
Ich glaube, es gibt diese Wackelzahnzeit, die ist ja häufig um den Schulwechsel, weil um ein Riesenbohai, also von der Kita in die Schule, ein Riesenbohai um die Schule gemacht wird. Und das Kind merkt, dass irgendwas unsicher ist, und dann suchen die Sicherheiten, und das gerne natürlich bei den Eltern und das gerne auch ein bisschen aufbrausender. Das haben wir auch so von 5 bis 7. Ja, so Zahlen sind immer schwierig, weil dann Eltern sich eigentlich immer unter Druck gesetzt fühlen und dann sagen, oh nee, es ist noch nicht so weit. Mhm. Aber so roundabout, und dann hat man so, drittes Schuljahr ist immer gut, Grundschulzeit, drittes Schuljahr ist immer super. Dann denkt man als Eltern, boah, es läuft super. Viertes Schuljahr, ach, auch immer noch super. Ich bin klasse Papa, klasse Mama. Das habe ich jetzt super gemanagt. Und die Teenager oder die Kinder gehen einen Schritt zurück in allem. Und man denkt so, toll, aber die gehen zurück, weil sie Anlauf nehmen. Und dann geht's richtig rund. Aber wie gesagt, dann hat man diese, man nennt es immer Vorpubertät, aber das ist eigentlich gar kein so ein wissenschaftlich gefestigter Begriff. Letztlich ist es der Start der Pubertät, aber wie ich schon gesagt habe, der kommt ausschnittsweise, der hat noch Teilzeit, der ist noch nicht Vollzeit, die Pubertät ist noch nicht Vollzeit unterwegs. Das macht uns Eltern ein wenig leichter, weil man dann noch am zu denkt, ach guck mal, jetzt kommt er zum Kuscheln, wie schön. Aber man merkt schon, dass es losgeht. Also eigentlich ist es Wackelzahnzeit wegen mir, aber dann kurze Zeit später fängt die Pubertät an, wegen mir mit dieser Unterphase Vorpubertät.
Und wann ist man durchs Gröbste durch?
Tja, das ist die Frage, die Eltern auch gerne stellen. Also manche Frauen behaupten, ihre Männer wären es nie. Und das ist auch immer besonders witzige Momente, wenn es zum Beispiel ums Aufräumverhalten geht, dann schauen die Mütter oft zu den Vätern, wenn es darum geht, den Teller in die Spülmaschine zu räumen, nicht auf die Spülmaschine drauf, oder die Toilettenpapierrolle, die leere auszutauschen. Da werden auch öfters mal zu den Männern geguckt, zu den Teenagern natürlich auch. Insofern sagt man aber trotzdem, es kann lange dauern. Das hat man auch neurologisch gemessen. Das kann bis zu 21, 22, 23 Jahre dauern, bis sich die letzten Synapsen da oben gefunden haben. Ist natürlich in der Tat messbar, aber dann im Verhalten dann oft nicht mehr so spürbar. Aber klar, hin und wieder bleibt es. Und die Jungs brauchen ja eh ein bisschen länger. Die hinken ja immer so 1, 2 Jahre hinterher. Das ist einfach so, wer sich Klassenfotos der 4. Klassen anschaut, denkt man immer, auch die Mädels haben ihre jüngeren Brüder dabei.
Ja, das stimmt.
Es ist oft so, dass sie da deutlich weiter sind und dann auch deutlich früher die Tür durch sind, würde ich sagen. Aber es ist natürlich individuell sehr verschieden, auch von der Intensität, vom Verhalten, dass der Körper irgendwann wächst und dass da so alles passiert, das kann so ein paar Jahre variieren, aber das Verhalten ist doch individuell sehr verschieden.
Ja. Wie wie gelangt man denn am Ende wirklich in so sehr verzweifelnde und verzwickte Situationen? Lass uns da gerne nochmal in die Tiefe gehen, denn es ist ja schon eine herausfordernde Zeit. Und ich glaube, auch wenn man sich sagt, okay, das geht vorbei und das muss jetzt halt so und das ist von der Natur so gewollt, ist es ja trotzdem immer auch einfacher gesagt als getan.
Ja, das ist richtig. Anstrengend wird es, weil es eine neue Phase ist. Und die Eltern, das ist immer das berühmte Wort loslassen, ne? Dass sie loslassen lernen. Und das ist auch hin und wieder so, gerade wenn man das Schulthema zum Beispiel nimmt. Schule nimmt immer einen großen Raum ein. In den Familien, dem Teenager ist der Raum aber irgendwann viel zu groß und sagt so, nee, ich habe da jetzt nicht mehr so viel Lust zu, was komplett normal ist, gerade so um die 8. Klasse rum. Und dann entstehen viele Diskussionen, das weiß ich mittlerweile aus eigener Erfahrung, dann schaukelt sich das gerne nach oben und am Ende hast du Diskussion und auch Frustration. Aber trotzdem müssen wir uns da schauen, vielleicht ein bisschen zurückzunehmen, vielleicht ein bisschen Verantwortung abgeben, zumindest Gefühl, die kommen ja eh letztlich, wenn sie tatsächlich wieder was wollen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir ein wenig loslassen lernen, nicht fallen lassen. Also ist auch ein großer Unterschied, dass wir weiterhin das Loslassen natürlich versuchen, aber trotzdem weiterhin versuchen hinzugehen, sich zu interessieren, ihn zu fragen, willst du mitkommen, hast du da Lust zu? Und man wird sich extrem viele Körbe einfangen, aber es gibt halt auch nichts Doofes für einen Teenie, wenn er das Gefühl hat, dass Mama und Papa sich nicht mehr so richtig um ihn kümmern wollen oder dass sogar jüngere Geschwister vorgezogen werden. Das nervt auch. Also da wirklich so eine Balance zu finden, langsam anfangen, loszulassen, aber nicht fallen lassen. Und was ganz toll ist für Eltern, und das können die auch echt feiern, mal komplett in die andere Richtung gehen, dass sie auch wieder Zeit mehr für sich haben, dass sie wieder ausgehen können mit dem Partner, auch mal was trinken können. Das ist ja auch immer wichtig, da mal so ein Bierchen, ein Weinchen, denn man ist da als Eltern auf der sicheren Seite, denn man darf nie vergessen, in dem Wort Pubertät steckt das englische Wort Pub drin. Und das macht auch irgendwie Sinn. Ja. Also das heißt ja, geht raus, habt Spaß und ihr seid wieder Mann und Frau, ihr seid Pärchen und Paar und das ist wichtig. Und das können wir genauso zelebrieren und feiern und vor allem wahrnehmen, dass wir von unserem Kind lernen, da ein bisschen das Abnabeln positiv zu gestalten, dass wir weiter bei ihm sind und auch weiterhin unsere Meinung äußern. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ach komm, jetzt lass mal hier alles laufen. Nee, das Kind braucht weiterhin auch in der Pubertät eine Verlässlichkeit, braucht starke Eltern, die für ihre Werte einstehen, die da nicht wackelig werden, die da auch weiterhin Orientierung geben. So, aber auch für sich selbst was tun, ist auch nicht schlecht. Das ist das Schöne an der Pubertät, dass das auch wieder zurückkommt.
Ich muss auch sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass so diese Zeit, diese Phase, als ich so, sage ich mal, 16, 17 war, die Beziehung zu meiner Mutter auf so eine Augenhöhe gesprungen ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so dieses, ich hatte so das Gefühl, man hat jetzt irgendwie plötzlich auch so Themen oder sie hat halt mit mir gesprochen, wie sie vielleicht auch mit einer guten Freundin sprechen würde. Und das fand ich auch ziemlich cool. Also es ist ja auch so ein Gefühl von einer anderen Art von Wertschätzung.
Genau, das ist vollkommen richtig so. Da hat deine Mama einiges richtig gemacht. Auf Augenhöhe ist super. Und mit einem Freund reden, auch in der Hinsicht, wie man ihm Sachen, so Ansagen macht, so finde ich immer richtig, weil das kommt eigentlich immer respektvoll rüber. Und klar kann man ihm mal sagen, was einem stört. Also ich glaube, als Eltern kann man schon mal so ein freundschaftliches Verhältnis haben, aber man sollte nie der beste Freund sein. Das geht, glaube ich, nicht. Nee. Dafür ist der Altersunterschied auch zu groß. Man hat dann lieber Freunde in seinem Alter. Aber klar, auf Augenhöhe. Man nimmt es dann witzigerweise gerne als freundschaftliches Verhältnis wahr. Aber eigentlich ist es ja nur ein respektvolles Verhältnis. Nicht von oben herab, nicht ohne Dramen, nicht ohne Strafen oder wie auch immer. Sondern einfach auf Augenhöhe, auch um etwas bitten, hat man auch da auch die größten Chancen, weil man halt gleichwürdig und gleichberechtigt an die Sache geht dann. Und das kommt dann in der Pubertät auch immer mehr. Und das ist auch richtig so, dass wir nicht nur loslassen und auch nicht fallen lassen, sondern einfach auf Augenhöhe auch versuchen zu kommunizieren. Das ist auch Letztlich ist es so, viele waren schon, wenn wir zurückdenken, auch ins Mittelalter rein, die waren da alle schon ausgezogen. Ein Alexander der Große hat da schon halb Persien platt gemacht. Und er kam auch nicht nach Hause und die Mutter hat gesagt, oh, jetzt das ganze Blut wieder und ach, jetzt legst du dein Schwert wieder in den Flur. Und das die waren da einfach schon erwachsen, ne? Die waren einfach schon
klar,
weg.
Ja.
Und unsere Kinder sitzen so ein bisschen im Badezimmer des Lebens und sind am Fortnite zocken und da sollte man sie schon auch ein bisschen beschäftigen, am liebsten dann mit einem guten Schulsystem, da sind auch ein paar Schwächen drin, dass man da noch ein bisschen mehr rausholen könnte, weil auf den eigentlichen Unterricht haben sie natürlich in dieser Zeit wenig Lust. Aber in diesem Wartezimmer des Lebens könnte man noch ein bisschen mehr machen. Normalerweise wären sie schon erwachsen oder sind sie schon sehr stark auf dem Weg dahin, wenn wir da ans Mittelalter denken, früher. Und ja, von daher geht es dann wenigstens bald los.
Es klingt aber schon so ein bisschen, als wäre das alles so einfach, ne? Ich glaube eben, es ist ja auch wahnsinnig schwierig für einen als Elternteil, diese Pubertätszeit wirklich humorvoll und entspannt durchzustehen. Wie schaffe ich das?
Genau, nicht persönlich den, haben wir ja schon gesagt, was total schwer ist, wenn man erstmal so beleidigt wird. Ja, weil die genau wissen, welchen Knopf man bei einem drücken muss. Und da ruhig zu bleiben, ist halt echt eine Kunst. Wenn das so krass ist, die werden ja auch immer größer, ne? Und dann hast du auf einmal so einen 1,90 Sohn vor dir, der 20, 25 Zentimeter größer ist als du. Und dann ist das schon heftig, damit umzugehen. Da muss man, manche Mütter sagen, sie muss erstmal raus und mal atmen. Und eine Mutter sagte sogar mal, sie hätte ja nie gedacht, dass sie die Atemübung aus dem Geburtsvorbereitungskurs noch mal 10 Jahre später braucht. Das trifft es eigentlich auch ganz gut. Also damit klarzukommen, ist dann auch schwierig, es nicht persönlich zu nehmen. Und aber letztlich trotzdem zu wissen, dass das eine ganz normale Phase ist und dass das sein muss, dass sie sich auf den Weg machen zum Erwachsenwerden und dass wir aber trotzdem dabei sind und wir dürfen trotzdem auch sagen, was wir denken, Orientierung geben, habe ich schon gesagt, Halt geben. Und dann dürfen sie pubertieren. Das ist ja auch ein Kompliment für die Eltern, wenn sie das tun. Weil wenn man 10 Jahre lang, die ersten 10 Jahre, wenn da eine starke Eltern-Kind-Bindung vorhanden ist, eine sehr stabile, eine liebevolle, dann brauchen natürlich unsere Teenager in der Pubertät quasi mehr Rebellion, mehr Pubertät, um sich von dieser Bindung befreien zu können. Ich vergleiche das immer mit einem Knoten im Schuh. Wenn der fest zu ist, brauche ich auch mehr Kraft, die Bindung zu lösen. Aber ich sage den Eltern auch immer, eure Teenager pubertieren nur, wenn sie sich geliebt fühlen. Mhm. Also habt ihr nichts falsch gemacht, was Eltern immer gerne denken, sondern vieles richtig. Und das geht dann immer runter wie Öl. Und das ist dann immer eine Applausstelle.
Ja, es ist paradox, aber es ist ja wirklich schön. Also dass, wenn man das versteht, ne, dass die Rebellion und der Kampf gegen einen gerade eigentlich nur ein Zeichen von starker Bindung und starker Liebe ist.
Genau, man hat mal in den 16 Jahren hat man doch mal ein paar fragwürdige Versuche gemacht mit Kindern. Unter anderem mit alkoholisierten, alleinerziehenden Müttern. Und da hat man herausgefunden, dass die Kinder null Pubertät hatten, weil die selber schon schnell erwachsen werden mussten, weil sie sich um ihre kranke Mutter kümmern mussten.
Ja.
Und die konnten nicht rebellieren, die konnten gar nichts. Oft ist das dann so bei so, um das jetzt mal ein bisschen in die heutige Zeit zu transferieren, dass diese Kinder dann in der Schule pubertieren, dass sie dann sich da total daneben benehmen. Das ist oft so bei Familien, wo mehrere Kinder sind, wo schon gerade die älteren Kinder auch schon Erziehungsaufgaben gegenüber den jüngeren Kindern übernehmen müssen. Ne? Und die können auch nicht pubertieren. Und das fällt denen dann auf die Füße. Und dann gehen sie in die Schule und benehmen sich daneben, werden aggressiv oder zetteln immer mal wieder Streits an, weil sie da endlich mal Kind sein wollen. Weil sie da endlich mal wieder sich abnabeln wollen, das testen wollen, wie es ist zu pubertieren, ne? Sich abzunabeln. Und zu Hause können sie das nicht. Da müssen sie schon zu sehr erwachsen sein. Also das ist schon, natürlich ist es irgendwie paradox, aber wir haben dann einfach in den ersten 10 Jahren wirklich vieles Gold richtig und nicht Gold falsch gemacht, denn sonst würden sie jetzt sich nicht so verhalten und das ist eine gute Sache und das ist so ein Schulterklopfmoment, den man dann auch wirklich auch wahrnehmen sollte.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das ja dann auch, also gerade wenn man eine enge und liebevolle Eltern-Kind-Beziehung hatte bis zu diesem Punkt, beziehungsweise man hat sie ja weiterhin, aber ne, da wird er eben einmal umgekehrt, um die Abnabelung zu schaffen. Man hat doch aber auch mit Verlustängsten zu tun, oder nicht?
Ja, absolut. Aber dafür kann das Kind ja nichts. Also das ist ja, der Teenager macht ja nur geht ja nur seinen Auftrag nach, sich abzunabeln. Und da müssen die Eltern ein Stück weit klarkommen. Klar, das ist passiert auch auf Alleinerziehenden, die natürlich dann eventuell dann keinen Partner als Ausgleich haben, die noch wirklich sehr eng auch mit dem Teenager verbunden sind, auch es gerne vielleicht auch wollen, weiterhin freundschaftlich verbunden zu sein. Aber das braucht mal für eine gewisse Phase, braucht das mal so eine Pause. Gerade am Anfang der Pubertät haben wir einen starken Rückzug zu verzeichnen, Rückzug aufs Zimmer, Rückzug der Sprache. Bei meinem Sohn ist mittlerweile auch Rückzug auf Toilette, weil er sein Handy da immer gerne mitnimmt. Mhm. Letztens hat er gebrüllt und ich dachte, es geht um Klopapier, aber nee, er wollte seine Powerbank, er wollte ein Ladekabel. Da habe ich gemeint, nee, du musst doch irgendwann mal da runterkommen, bitte. Das wird auch ganz nett. Und da sagt uns die Natur, gerade zu Beginn, wo wir wirklich ein Rückzug haben, das sagt uns eigentlich schon die Natur, du, wir haben was vor. Und da seid ihr nicht immer so involviert, ne? Weil jetzt haben die Teenager so, ich sage immer, ein Rendezvous mit sich selbst dazu, das ist nur mit sich selbst, das ist kein Speeddating, das dauert. Die begreifen auf einmal, okay, ich bin ein eigenständiges Wesen, die treten langsam, ich sage da immer, aus der Familieneinheit, das zeichne das immer wie so ein Knäuel oder so ein Klumpen, Familienklumpen, dann treten die da hervor aus der Deckung, aus dem Schutz und denken drüber nach. Das bin ich also jetzt so ungefähr, nennen sein eigenes Ich so ein bisschen besser kennen. Dafür ist der Rückzug da, das Abnabeln, das merkt man immer so gerne, mein Sohn zockt gerne mit seinen 12 Jahren, passt auch perfekt rein, weil zocken ist wirklich Rückzug aufs Zimmer, abnabeln, das mache ich ohne Eltern, die brauche ich dafür nicht, perfekt in diese Zeit. Ne? Das ist auch die Zockerjahre, sage ich immer so, zwischen 10 und 15, da wird am meisten gezockt und sich zurückgezogen. Das ist eigentlich schon für die Eltern ein Zeichen, okay, da passiert jetzt was und ich bin da nicht immer dabei, die Tür ist auf einmal zu, das ist diese Tür, das ist dann wirklich so ein klares Zeichen und natürlich stehe ich auch dafür, das ist für mich auch, der ist 12, seit einem Vierteljahr ist die Tür öfter zu und ich stehe auch davor und denke so, gibt's ja gar nicht, da unser Saugroboter, der immer so durch die Wohnung fährt, der prallt jetzt immer gegen die Tür von innen und ist, glaube ich, total verzweifelt, weil er natürlich aus diesem dreckigen Zimmer raus will, aber auch der muss sich jetzt an eine Tür gewöhnen, die zu ist. Und Überlegungen wie, ob er vielleicht denkt, er wäre im Escape Room und ich müsste ihm Hinweise geben, dass er wieder rauskommt, hatte ich auch schon. Aber ich muss mich dran gewöhnen, das ist jetzt, diese Tür ist jetzt zu und jetzt begibt er sich auf eine Reise. Und ich bin da manchmal dabei und in den ersten 10 Jahren war ich oft dabei und bin auch selbst gefahren, aber jetzt fährt er oft selbst und ich darf ihn dazu begleiten in eine wunderbare, hast du ja auch schon gesagt, in eine wunderbare, aufregende Zeit. Nicht mehr Kind, aber noch nicht erwachsen. Sie suchen und finden eigene Erwartungen, sie versuchen eigene Entscheidungen zu treffen, sie üben das, sie üben quasi permanent erwachsen werden, sind es aber noch nicht. Mhm. Und wir sind dabei. Das ist ein Geschenk und das ist nicht immer ein Geschenk. Da sagen jetzt Eltern nach einem sehr stressigen Morgen, ja, Herr Jung, dann kommen Sie mal nach Hause und schauen sich mal unser Geschenk gerade an. Das ist so, das ist anstrengend, das haben wir auch schon gesagt, auch teilweise wirklich gerade früh am Morgen. Wenn da die Schlafhormone zuschlagen, das Melatonin, weil dann gerade die Nachteulen natürlich sehr große Probleme haben beim Aufstehen. Das hat unser Schulsystem in Deutschland auch noch nicht erkannt, dass sie da ein bisschen später anfangen sollten mit dem Unterricht, weil erste, zweite Stunde geht es einfach nur darum, die Kinder wach zu halten. Ja. Das ist in anderen Ländern einfach viel besser und das ist einfach so. Und da müssen wir uns an einige Sachen gewöhnen und vieles ist anstrengend. Und aber deshalb den Blick ein bisschen auf sich zu richten, den Blick auf den Partner zu richten und wirklich zu sagen, ja cool, aber ich kann mich jetzt mal wieder hinlegen und ein Buch lesen. Wer hätte das gedacht? Oder einen Podcast hören.
Ja, nehmen wir mal an, man hat das jetzt als Elternteil geschafft, das irgendwie relativ locker zu sehen und eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Teenager oder zu seiner Teenagerin aufzubauen. Gibt es da auch irgendwie dann irgendwann die Sorge vielleicht, dass man zu unstreng war, also dass man zu locker ist, dass man vielleicht mehr Grenzen aufzeigen sollte. Wie siehst du das?
Das ist fast schon ein Erziehungsthema, ne? Also Jesper Juhl sagt ja auch so schön, da stimme ich ihm auch zu, bis 12 Jahre ist Erziehung, also roundabout, die ersten 10 Jahre. Ab dann gehen wir in Beziehung, da hatten wir ja auch schon von der Fernbeziehung gesprochen, die es in der Pubertät dann immer ist. Da ist schon viel getan worden in den ersten 10 Jahren, hoffe ich. Darauf sollten wir aufbauen. In der Pubertät kann man da gar nicht mehr so viel machen, weil klar, wenn man da einen 1,90 Meter Riesen vor sich hat und dem sagt so, ach ja, jetzt aber mal das Handy abgeben, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Am Anfang kann das schon noch so funktionieren, dass man ihn weiterhin so ein bisschen begleitet und auch den Übergang da zu schaffen. Aber irgendwann wird er sich sein Recht rausnehmen. Das ist seine Privatsphäre, das ist zum Beispiel sein Zimmer, das ist sein Handy. Ich bekomme auch nicht gern mein Handy abgenommen. Und mal meinen Freund würde ich das auch nicht machen bei meinem Kumpel. Da würde ich auch nicht sagen, du, wenn du jetzt nicht die Spülmaschine ausräumst, dann darfst du halt kein Fernsehen mehr. Und das ist eher ein Thema für die ersten 10 Jahre, will ich trotzdem kurz drauf eingehen. Das ist natürlich so ein Thema, ist gerade auch momentan in der Diskussion, wir sind natürlich sehr autoritär, sehr streng erzogen worden, sehr von oben herab, da war Gehorsam das Thema und wir haben funktioniert, aber unser Selbstwert hat da sehr, sehr drunter gelitten, unser Selbstbewusstsein und auch eigene Entscheidungen zu treffen, dass die richtig sind, dass wir da gehört werden. Das hat oft nicht geklappt, weil es sehr von oben herab kam. Dann ist natürlich, neigt man dazu, es jetzt beim Kind entweder genauso zu machen. Das macht man heutzutage nicht mehr mit Strafen und sowas arbeiten. Man neigt dann aber dazu, dann schnell, wie du auch sagst, zu lasch zu sein und zu wenig zu erziehen. Dass unser Kind braucht Führung. Ich nehme mich da nicht aus. Also meine Frau macht das sehr, sehr gut. Ich bin da manchmal auch zu lasch. Und ich sag manchmal merke ich sogar, wie der das will, wie der das von mir fordert. Also beim Fußball würde man sagen, der bettelt nach Gelb, nach einer gelben Karte. Ne? Da hat er so oft gefoult, der will jetzt fast schon eine gelbe Karte da provozieren. Und dann merke ich das mittlerweile auch so, ja, der braucht jetzt eine klare Ansage. Der will, Papa, ich brauche jetzt, sonst fühle ich mich hier lost. Ich brauche jetzt mal deine klare Haltung dazu, nicht eine Wischiwaschi-Haltung. Ja, können wir machen, ja, vielleicht, ja, kriegen wir vielleicht noch hin. Nee, ich will ein klares Ja und ein klares Nein. Ich möchte deine persönlichen Grenzen kennenlernen, deine Haltung zu den Themen. Und dann kann ich die in der Pubertät, muss wieder ein bisschen in die Pubertät natürlich reinzubringen, kann mich daran, ich nenne das immer, abarbeiten, ne, an der klaren Haltung. Das ist wichtig, dass die Eltern die auch weiterhin beibehalten und dass sie sie von früh ab halt einfach auch haben. Und ich kann am besten meinem Kind Grenzen setzen, indem ich meine Grenzen kenne, indem ich weiß, so, ich bin gerade total müde, ich bin fertig, ich kann dir nicht mehr als eine Geschichte heute vorlesen oder gar keine vorlesen, weil ich bin total kaputt, am Arsch, hätte ich fast gesagt, habe ich gesagt, total müde. Okay. Und das sind gerade meine persönlichen Grenzen an dem Tag. Das kann aber ein Tag später wieder anders sein.
Ja.
Oder wir bieten da eine Aussicht. So, nee, ich kann jetzt gerade nicht spielen. Ich bin total K.O. Ich muss jetzt ausruhen. Aber ich biete eine Aussicht und sage, wir können nachher rausgehen. Das können wir machen. Ich will auch nicht, dass du jetzt so laut bist, weil ich bin total müde. Und das sind die persönlichen Grenzen, die das Kind dann wahrnimmt. Und das tut dem Kind sehr, sehr gut. Und daraufhin kann es seine eigenen Grenzen dann kennenlernen. Und ein Nein ist ein ganzer Satz. Ein Nein ist wichtig zu sagen. Und das sollte man als Eltern auch vorleben, dass man Nein sagt und das auch nicht abtun, weil Kinder machen das sehr oft. Meine Tochter sagt sehr oft Nein, räumt das auf Nein, Nein. Und das ist enorm wichtig, weil wir natürlich später, wenn die groß werden, wenn gerade vielleicht Mädels in unangenehme Situationen kommen, dann wollen wir natürlich, dass die sagen Nein, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und deshalb ist es so ungemein wichtig, dass wir das nicht irgendwie so bagatellisieren oder einfach so abtun. Oh, jetzt sagst du wieder Nein und jetzt sagst du, sondern das ist gut, dass sie das sagen. Und das leben wir auch weiter vor. Und das Ziel muss sein, hier nicht mit Strafen zu arbeiten, nicht sein Kind so haben zu wollen, wie man es gerne hätte, unbedingt in Situationen, sondern klar zu sein, Vorbild zu sein. Die schauen sich auch alles ab. Ist einfach so, dass wir wissen, das sind meine persönlichen Grenzen, das ist mir in die Situation jetzt wichtig, ins Handeln kommen, einfach auch mal machen. Und dann schaut sich das Kind das an Und wenn es noch nicht in der Pubertät ist, dann übernimmt es das auch oft, weil die Eltern sind ja die nächsten Bezugspersonen, sind dann Vorbilder. Und dann macht das was mit ihm und selber lernt es natürlich peu à peu auch seine eigenen Grenzen kennen. Ja, das ist ein Prozess, das dauert. Also zu von oben herab ist nicht gut, aber trotzdem weiterhin haben wir die Verantwortung, eine Führungspflicht da zu übernehmen, um weiterhin meinem Kind klar zu sagen, du, ich will nicht, dass du auf der Couch springst, weil davon geht die Couch kaputt und die Katze dreht durch, weil die schläft immer drauf und denkt sich, hier ist gerade ein Erdbeben. Und da gibt es ein paar Gründe, warum das Kind nicht machen sollte. Und dann ist man sehr, sehr klar und nicht wischiwaschi, wie ich persönlich manchmal bin, habe ich auch viel dazugelernt. Und dann macht man das, dann sagt man das deutlich, mit einer Aussicht vielleicht, also erst die Erklärung, dann die Aussicht, wir können ja gleich rausgehen und vielleicht hat man auch ein Trampolin, ein kleines irgendwo, wenn er das dann wirklich sehr, sehr gerne macht, dann ist man ja immer gesprächsbereit. In Beziehung, im Dialog sagen wir immer unsere Ansichten, unsere Grenzen und dann macht das was mit einem Kind und das ist was ganz Gutes, weil dann wird es später lernen, auf sich zu hören, auch selbstbewusst mit einem hohen Selbstwert umzugehen, weil man weiß, ich wurde als Kind auch immer gehört, ich wurde immer verstanden. Das ist ein super gutes Gefühl, ja. Was wir nicht immer hatten.
Ja, aber ich finde
es... Ich auch nicht.
Genau, aber ich find's gut, dass du das auch nochmal so betonst. Ne? Jetzt vielleicht gar nicht so in der Pubertätsphase konkret, aber generell, ist ja schon so, dass auch modernere Erziehungsmodelle jetzt eher dahin tendieren, sehr antiautoritär zu erziehen, ne? Oder zu sagen, okay, das Kind muss seine Grenzen selbst erfahren. Aber es ist ja schon so, dass die auch bewusst die Grenzen suchen.
Absolut.
Und brauchen.
Ja, die brauchen die unbedingt. Und da haben wir auch eine Verantwortung, dass wir das weitermachen sollen. Und es gibt ja mittlerweile diese bedürfnisorientierte Erziehung, die ich eigentlich auch gut finde. BO dachte ich immer, wäre nur ein Schild von Bochum, aber es ist noch viel mehr als das. Gruß nach Bochum.
Es ist auch das.
Es ist auch genau das und auch sehr gut, dass es so ist. Tolles Stadion, tolle Leute da, tolle Auftritte da schon gehabt. Und genau, das heißt aber, Bedürfnisorientierung heißt, dass alle Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern, auch teilweise der Katze, dass alle da mit im Boot sind und dass man dann immer eine Abwägung macht, was geht gerade so ein Tick vor und ist gerade mein Bedürfnis wichtiger, das darf von Eltern auch mal wichtig sein. Das ist auf jeden Fall. Mein, noch kurz einfaches Beispiel. Meine Freundin hatte jetzt sehr große Lust auf ein Nougat-Teilchen, schon den ganzen Tag. Und ich weiß, die mag das gerne in der einen Bäckerei. Und da habe ich das um 4:30 geholt. Und die so, ah, mit Nougat-Teilchen, hat sich total gefreut. Und dann kam die Tochter an und die hatte so ein anderes Teilchen, hatte aber dann das Auge aufs Nougat-Teilchen. Und dann meinte sie, meine Freundin meinte dann, ich gebe ihr dann das ab. Und ich so, nee, wieso? Das ist doch, du hast dich doch so drauf gefreut. Die hat doch ihr Brezel. Also ich finde es okay, dass man mal probieren lässt, ne, oder dass man es vielleicht wegen mir auch teilt. Aber komplett abzugeben, nee, das war jetzt dein großer Wunsch. Ja. Und das ist dann so, wo Eltern heutzutage auch so ein bisschen zur immer mal wieder zur Selbstaufgabe, ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber immer noch. Letztens hatten wir Elternabend und nach sagt eine Mutter zu mir, boah, ich muss eigentlich für morgen noch einen Kuchen backen für die Schule, fürs Sommerfest. Boah, ich habe da keine Lust mehr zu. Und normal machen die das dann noch 2 Stunden von 11 bis 1 oder so. Aber die sagte, nee, ich kaufe morgen einen. Und das war so cool. Und und so muss man es machen. Sich sehr gut auf sich selbst aufpassen. Das ist auch immens wichtig. Die Kinder machen das schon. Da braucht man gar keine Sorgen zu haben. Die machen schon ihr Ding. Die gucken, was sie dann wollen. Ihre Bedürfnisse schauen sie dann. Ja, mal gucken. Kommt alles peu à peu. Aber dass wir auf uns achten, das ist wichtig. Das tut unserem Kind auch gut.
Okay, also ich fasse mal zusammen. Du sagst auf jeden Fall Ausdauer bewahren.
Geduld.
Nicht zu persönlich
am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät
genau,
übrig.
Genau, ist noch viel Pubertät übrig. Also immer wieder auch Geduld schöpfen. Vielleicht eben dann sich mehr auf sich konzentrieren, auf seine Partnerschaft, auf Freunde oder Hobbys,
genau,
was auch immer. Okay, was noch? Habe ich noch was vergessen? Finale Ratschläge, um gut durch die Pubertät zu kommen.
Finale Ratschläge. Also wir bleiben natürlich weiterhin im Gespräch. Klar, das hört sich immer so pädagogisch an. Man sagt immer, in Beziehung gehen. Aber auch zu wissen, ja, in Beziehung gehen wir auch weiterhin in der Pubertät. Es ist aber auch offene Fernbeziehung, obwohl wir im selben Haus wohnen, in derselben Wohnung wohnen, ist es trotzdem manchmal eine Fernbeziehung. Wir versuchen uns weiter, ja, zu interessieren. Da meckern die immer so ein bisschen, also auch mal so ein Spiel mitzocken, das ist auch vollkommen okay, da stehen die drauf, wenn Papa da mal mitmacht. Zuhören, hinhören, auch wenn es um die Serie geht, die auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben, die wir auch nie im Leben gucken werden. Und auch ernst nehmen über die Themen, wo wir sagen würden, boah, das ist jetzt eigentlich nicht so meins und darüber sollte man sich eigentlich gar nicht aufregen. Aber haben wir damals vielleicht auch getan. An die Umbauarbeiten, das ist wirklich ganz interessant, das ist auch im Chimma-Buch ganz gut beschrieben, was da so alles passiert, natürlich alles humorvoll, was im Gehirn passiert, in Hormonen passiert, da kann auch manches entwicklungstechnisch auch gar nicht möglich sein oder es ist einfach so, es ist immer witzig, mein Sohn ist jetzt gerade diese Vergesslich-Phase, diese verpeilte Phase, ich weiß nicht, was du früher vergessen hast, bei mir war es der Turmbeutel, auch diverse Jacken und mein Sohn ist da gerade so ein bisschen strukturiert, Trinkflaschen.
Teuren Trinkflaschen.
Und mein Sohn ist ja gerne strukturiert. Genau. Und dem regt das auf, dass er so viel vergisst. Den regt das richtig auf. Und ich so, ja, ich weiß, aber das ist gerade, da wird umgebaut gerade. Da ist das gerade der Fall. Das wird im halben Jahr wieder besser sein. Und damit muss man sich halt auch klar werden, dass da wirklich ein paar Sachen sind, auch hormonell, das Risikoverhalten. Alles das steht im Buch ganz schön beschrieben. Das beruhigt auch ungemein, wenn wir Erklärungen finden. Das sind nicht immer, machen wir uns nichts vor, das sind keine Entschuldigungen, ne? Aber hin und wieder vielleicht doch eine kleine Beruhigung, weil wir wissen, was da so alles so passiert. An die eigene Pubertät denken, das kann ja auch nicht schaden. Und dann kann man langsam sie ausprobieren lassen, Erfahrung sammeln lassen, Vertrauen schenken. Weil wir wissen, aha, genau, in den ersten 10 Jahren haben wir doch nicht so viel falsch gemacht, ne? Deshalb können wir auch Vertrauen schenken auf dieser Basis. Und was schön ist, wir wissen immer, wer auf unserer Seite ist. Das ist wirklich schön, das ist die Zeit. Und die Zeit sorgt dafür, dass jedes einzelne Pubertätsthema, das eine früher, das andere später, irgendwann macht's Klick und dann sind wir durch. Und haben einen großartigen Erwachsenen erschaffen, den wir später besuchen werden. Und ihr werdet garantiert sagen, Mama, Papa, jetzt aber mal schön vor der Tür die Schuhe ausziehen. Und dann merken wir, er ist nicht nur zurückgekommen, er ist auch sogar ein Spießer geworden eventuell.
Schlimmer als wir selbst.
Schlimmer als wir selbst. Ja, ich habe letztens unseren Nachbarsohn, der spielt Football. Football ist ja jetzt total angesagt und der spielt Football. Und die hatten eben Probleme im Abholen. Da habe ich gesagt, komm, ich hole den gerade ab, nehme meinen Sohn noch vom Fußball mit und habe dann zu den Jungs gesagt, komm, dann holen wir uns noch was bei McDonald's und Big Mac. Und da sagt doch der Benedikt, sagt doch, danke, das ist nett, aber wir haben noch Brot zu Hause. Und mein Sohn und ich haben uns angeschaut. Und dann dachte ich auch, okay, wer sowas sagt, dann haben es die Eltern geschafft. Ja. Glückwunsch. Ich bin zu denen nach Hause, hab gratuliert.
Also erstmal in die Hand geschüttelt und
Pubertät vorbei.
Genau, ist auf die Knie gegangen.
Wenn er euch jetzt noch in der Öffentlichkeit umarmt, dann ist alles safe.
Wow, Chapeau. Ach, stark.
Dann sind sie zurück.
Ja. Yeah. Ach, schön. Vielen Dank, Matthias. Das hat sehr viel Mut gemacht, denke ich, uns allen hier, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Vielen Dank und auch sehr viel Spaß gemacht. Meine beste Erkenntnis heute, im Wort Pubertät steckt Papp drin und das darf man nicht vergessen. Das sollte schön, man schützig nutzen.
Ja, das stimmt. Ja, da war eine im Thema, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Im Wort Publikum ja auch, ehrlich gesagt. Aber das sind die einzigen zwei Worte, mehr habe ich nicht gefunden.
Na, stimmt, im Publikum auch. Publikum was ja auch ja für sozial ist, ne? Für viele auf einmal ein gemeinsames Erlebnis spricht. Ja, cool.
Das stimmt.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für
Danke
diese
dir.
Schöne Folge und dieses schöne Gespräch. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Dann ganz liebe Grüße. Tschüssi.
Und in 14 Tagen geht es bei uns im Vitalgesundheits-Experten-Talk mit einer neuen Folge weiter. Ich würde euch empfehlen, die auf gar keinen Fall zu verpassen. Und um das auch einfacher zu machen, könnt ihr den Kanal abonnieren. Einfach mit dem Tipp auf die Glocke. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn ihr uns bei Instagram folgt, auf Vitalmagazin, Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut, eure Clarissa.